einfach ein Thema, nicht ein Thema, ich habe einfach einen Text genommen, weil ich habe mich vor gutem Jahr, sich das letzte Mal an einem Sonntag geplant von der Gemeinde gepredigt habe, habe ich mir vorgenommen, ich nehme Epheser und ich gehe eins nach dem anderen weiter. Das ist jetzt gut, ein Jahr zurück, als ich Epheser 2, die erste 10 Verse genommen habe. Und ich gehe jetzt einfach weiter mit den darauf folgenden Versen, Epheser 2, 11 bis 22. Und das Thema ist Juden und Heiden, eins in Christus. Nun, es ist wirklich ein Thema, was ich mir ausgesucht habe. Ich finde es einfach wunderbar, wenn man es ernst nimmt, das ganze Wort Gottes zu predigen, es schlicht zu nehmen und dann das zu nehmen, was ansteht. Und das auch in Gehorsam anzugehen. Normalerweise machen wir eigentlich immer Themen, die zu uns passen. Aber die Gemeinde muss das ganze Wort Gottes hören und auch darum ringen, es selbst auch zur Nahrung zu nehmen. Und es als einen guten Happen, einen guten Braten einzunehmen. Braten haben wir wahrscheinlich genug gehabt. Weihnachten. Meine Frau wollte ein schönes Schnitzelgericht kochen und sie hat alles jetzt auch vorbereitet und hat alle Ingredienten gekauft, nur hat sie den Schnitzel vergessen. Also, wir haben ein fleischfreies Weihnachtsessen gehabt, aber ich bin noch gesund und ich lebe gut dabei. Vielleicht gesünder als anderen, die sehr viel Braten gegessen haben. Die haben es verbraten. Nun, das ist auch ein bisschen Thema in dem, was wir jetzt lesen, und ich möchte das auch immer wieder aufgreifen, denn in diesem Text will es um die fleischlichen Umstände von Juden und Christen oder eigentlich Heiden sprechen und dann eine ganz andere Richtung Anweisung, die Einheit in Christus. Epheser 2, 11, ich lese einfach, ich leuchte auch die Verse hier ab, ihr könnt auch hier mitlesen oder auch in euren Bibeln mitlesen. Also egal, es geht darum, dass wir das Wort Gottes lesen, hier oder dort, aber seid euch klar, das ist Gottes Wort. Und dieses Wort Gottes will zu uns sprechen und uns fassen in eine komplett neue Situation. Und deswegen brauchen wir es viel mehr denn jede Braten, die wir jetzt essen könnten. Das ist geistliche Nahrung. Darum, Epheser 2,11, gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Nun aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe Kreuz die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zum Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Ein wunderbarer Text. nicht leicht zu verstehen. Wenn man es so nacheinander liest, oder es vielleicht auch sogar zum ersten Mal liest, dann denkt man, wow, das ist ja mundvoll, wie kriegen wir das auf die Reihe? Und man kann es sich anhören, man kann es lesen, und wenn man es vielleicht so anhört, dann kabbelt das so an einem vorbei und dann hört es sich zum Teil gut an, zum Teil auch unverständlich. Der Geist Gottes möchte uns aber auch in Verständnis führen dessen, was hier ausgesagt ist. Nun, ich möchte Verständnis auch wecken, indem ich versuche, die Sache ein bisschen zu ordnen. Es geht hier sehr viel um, ja, man könnte sagen, Heiden und Juden, und die beide in einer Einheit in Christus. Es geht darum, dass aber zunächst mal ein gegenseitiges Misstrauen da ist. In Volksmund würde man sagen, sie vertrauen den Braten nicht. Den Braten des anderen, das heißt, wie sie leben, was sie eigentlich ausmachen. Dieses Misstrauen ist so, so tief. Zunächst mal, erster Punkt, die Heiden misstrauen den Juden. Also das kommt nicht so klar zum Tragen, aber ich will es andeuten, dass das ganz zentral ist. Und eigentlich, wenn wir in der Geschichte schauen, auch heute, ist das aktuell. Ja, Heiden misstrauen den Juden enorm, und sie sind wirklich ins Abseits bei den meisten und sind sehr suspekt. Aber sie, das heißt die Heiden, sollten sich selbst misstrauen. Und darüber schreibt diesen Text. Zweiter Punkt ist, die Juden misstrauen den Heiden. Misstrauen der Heiden den Juden gegenüber kommt auch daher, dass die Juden den Heiden misstrauen und einiges aufgestellt haben, dass diesem Misstrauen auch zu Recht aufkommen lässt. Aber auch sie sollten sich selbst misstrauen. Ich werde noch diese Punkte nachgehen und durch den Text gehen, dann können wir auch die Punkte in den Text zurückfinden. Aber dritter Punkt ist dann, Juden wie Heiden, sie sollten dem Herrn vertrauen. Also, wir kommen von Misstrauen zu Vertrauen. Eine wunderbare Sache, die in diesem Text so klar gemacht wird. Dieses Vertrauen drückt sich aus in einer Gemeinschaft, wie wir zusammenkommen, in Gemeinschaft, die Gemeinde genannt wird. Nun, es ist sehr interessant, wenn man dann so einen Text studiert, und deswegen ist es sehr wichtig, auch die Texte nachzugehen, die den Urtext am nächsten kommen, weil sonst kommt man nicht auf diesen Punkt. Da sieht man daran, dass in diesem Text dreimal das Wort Fleisch vorkommt. Nun nicht, dass Fleisch jetzt so eine wichtige Sache ist, auch mit dem Braten zu vergleichen, den wir nicht trauen. Aber auch nicht nur, weil Fleisch vielleicht eine Tradition hat in dieser Gemeinde, weil Fleisch einfach etwas ist, was vielen gerne haben. Aber Fleisch als Zustand des Menschen. Nun zunächst mal, ich will die Verse noch hier ableuchten. Im Anfang, da heißt es, das Fleisch zum Ersten des Heiden. Das heißt, die menschliche Umstand der Heiden. Darum gedenke daran, dass ihr, die einst Heiden im Fleisch wart. Also, das sind wir alle gewesen, sofern wir keine Juden sind. Alle Heiden im Fleisch gewesen. Und unbeschnitten genannt wurde. Nun, das ist das erste Fleisch. Zweite Fleisch ist das der Juden. Juden, in den Vers, die da gerade drauf folgt, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Das heißt, an dem Fleisch der Juden wurden sie ja beschnitten. Das heißt, die Männer wurden beschnitten an den Vorhaut, und das ist das Fleisch der Juden, das hier in diesem Vers angedeutet. Also haben wir zweimal Fleisch, und ich habe es bewusst auch in Rot abgegeben hier, weil dieses Fleisch eben das Vergängliche ist. Das, was vorbeigeht. Das, was sterblich ist. Und das, was auch suspekt ist. Wo man zu Recht Misstrauen daran hängt. Das dritte Wort Fleisch steht dann ein bisschen später in den Text und hier geht es um das Fleisch des Herrn Jesus Christus. Er, das heißt Christus, hat in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinweggetan. Weihnachten, ersten Weihnachtstag, haben wir mit Joey daran gedacht, was brauchen wir wirklich? Wir sagen, brauchen wir den Braten mit Weihnachten? Oder diesen Braten? Das Fleisch des Herrn Jesus Christus. Das ist das einzige Fleisch, man könnte sagen, in der ganzen Bibel, die ganze Menschheitsgeschichte, was man positiv deuten kann. Warum? Nun, weil dieses Fleisch, dieses Menschsein des Herrn Jesus, ohne Sünde war. Denn Sünde macht das Fleisch sterblich. Sünde macht das Fleisch eben negativ, böse, abtrünnig von Gott. Und das ist die Situation. Und über Jesus ist eben gesagt, Hebräer 4, Vers 15, dass er ein hoher Priester ist und der hat Mitleid und kann auch Mitleid mit uns haben, uns, die wir vielen Schwachheiten, fleischliche Schwachheiten haben, sondern er ist in allem gleich mit uns gewesen und geworden. Er ist auch Fleisch gewesen. Aber dann sagt er, doch ohne Sünde. Doch ohne Sünde. Und diese drei Worte, doch ohne Sünde, machen aus, dass das Fleisch des Herrn Jesus Christus ein Fleisch ist, das heißt eine menschliche Gestalt, die von Anfang bis zu Ende auf Gott ausgerichtet war. Nicht in Rebellion gegen den ewigen Gott stand. Nun, kommen wir zu den Punkten zurück. Also an diesen drei Punkten, diesem Wort Fleisch, könnten wir den Text auch ein bisschen entlang hangeln, denn da macht uns klar, diesen Text auch klar, wo es darum geht. Eben das Fleisch der Heiden, das Fleisch der Juden und das Fleisch des Herrn Jesus Christus. Erstmal das Misstrauen, was die Heiden haben. Die Heiden misstrauen den Juden. Das jetzt erklären. Woran sehen wir das? In dem Text. Und vielleicht gerade am Anfang in Vers 11, denn da heißt es, darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, darum gedenket daran. Warum sagt der Apostel hier, dass sie etwas gedenken sollen? Sie sollen daran gedenken, dass sie Fleisch sind, dass sie Heiden sind. Ich mache noch deutlich, was sie weiter gedenken sollen, aber zunächst mal wird ihnen hier gesagt, sie sollen etwas gedenken. Nun, warum könnte das eigentlich sein? Es könnte sein, dass die Heiden, indem ihnen Christus verkündigt wurde und indem ihnen klar wurde, die Juden haben es verantwortet, dass ihr Herr ans Kreuz genagelt wurde, und wir haben nun den gleichen Geist, könnte es sein, dass die Heiden sich, man könnte sagen, hochmütig erheben über die Juden. Darum müssen sie sich eingedenk sein, ihre fleischliche Situation, ihre gefallene Situation, aber auch ihre Situation von dem, wie sie vorher waren, als sie Christus noch nicht kannten. Nun, manchmal sagt die Bibel, gedenket, oder man könnte sagen, blickt zurück, aber in vielen Fällen heißt es, blickt nicht zurück. Zum Beispiel war das bei Lots Frau, sie blickte zurück, und das war was ganz Böses, denn Sodom und Gomorra, sündige Sodom und Gomorra, wurde vernichtet, und Lot und seine Frau flohen, und sie sollten nicht zurückblicken. Sie sollten nicht rückwärts gucken zu dem, was da alles kaputt geht. Sie sollen nicht an ihre Vergangenheit, an ihrem Häusle oder was dann auch hier hängen. Vielleicht hat Lots Frau daran gehängt und blickte zurück und wurde zur Salzsäule. Oder auch in der Nachfolge sagte Herr Jesus, wer die Hand an den Pflug gelegt hat, soll nicht zurückblicken. In der Nachfolge sollen wir wirklich auf den Herrn Jesus ausgerichtet sein und ihm im Blick behalten und nicht zurückblicken, weil sonst flügen wir schief. Aber in diesem Fall ist das Gedenken und das Zurückblicken, und das ist ein seliges, ein heiliges, ein gottgewolltes Zurückblicken. Und es ist ganz wichtig, dass wir dann auch hier nachlesen, wohin sollen wir dann zurückblicken, so dass wir dadurch besser, seliger, heiliger werden? Nun, das folgt dann in den Versen, aber zunächst mal ist das Zurückblicken in dem Zusammenhang gestellt von mir in diesem Sinne, wir Heiden sollen uns selbst misstrauen. Wir sollen zu etwas zurückblicken, wo wir wirklich Misstrauen zu hegen sollen. Und das macht uns besser. In Gottes Augen, nicht in unseren Augen. Nun, dann macht uns dann den Text klar, worin wir zurückblicken sollen. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst heil im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet. Erster Punkt, worin wir zurückblicken sollen. Wir waren Unbeschnittene. Eine Situation, die ausmacht, dass wir eben nicht zu der Beschneidung als Zeichen für das Volk Gottes, dass wir dazu nicht gehörten. Also, das soll uns bewusst sein. Dahin sollen wir zurückblicken. Und dann kommt dann den ganzen Vers 12, woran wir gedenken sollen, wo wir dahin zurückblicken sollen. Dass ihr in jener Zeit, erster Punkt, ohne Christus wart. Bevor ihr als Heiden Jesus kennenlerntet, wart ihr ohne Christus. Christus war den Juden, auch bevor sein Kommen im Fleisch, schon offenbar. In verschiedenen Umständen, zum Beispiel in den Wolkensäule und in Feuersäule, als das ganze Volk aus Ägypten geleitet wurde, oder auch in den Formen des Engels des Herrn, darin war Christus schon offenbar an dem Volk der Juden. Uns Heiden war diese Offenbarung Gottes nicht zuteil geworden. Und wir sollen daran zurückblicken. Wir sollen das wissen, dass wir ohne Christus waren, als wir noch kein Christen waren. Zweitens, wir waren ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels. Nun, das Bürgerrecht oder diese Bürgerschaft Israels ist die des Gottesstaates. Gott war König in Israel oder über Israel. Und Gott war nur König über dieses Volk. Wir als Heiden hatten daran keinen Anteil. Und so müssen wir zurückblicken, wie diese Situation, bevor wir Christen waren, eigentlich war. Bevor wir als Heiden Christen wurden. Dritter Punkt, wir waren fremd den Bündnissen der Verheißung. Die Bündnisse sind die Bundesschlüsse, die Gott mit seinem Volk geschlossen hatte. Und es ist eine ganz klare Sache, es sind mehrere Bündnisse und die machen etwas aus. Die gehören auch zu diesem Umstand, dass Israel ein Bürgerrecht hat, ein Gottesstaat ist, dass Christus sich schon vorher offenbarte und auch nachher, wenn er wiederkommt, ganz speziell wieder zu seinem Volk kommt. Jesus ist ja Jude. Nun, welche Bündnisse gibt es? Vier sind hier zu nennen, ein Bund mit Abraham. Und diesen Bund hat das Verheißung einer ewigen Nachkommenschaft und das Besitz von dem ganzen Israel. In keiner der Zeiten des Volkes Israels hatte Israel, das Volk, das ganze von Gott verheißene Land in Besitz genommen. Bis zum Euphrat. Und dann bis Ägypten und so weiter. Das ist ein ganz großes Reich. Nie hatte Israel das ganze Israel. Und das ist verheißen in Zukunft. Also deuten die Verheißungen, diese Bündnisse, noch auf etwas, was kommen wird. Zweite Bündnis ist, man könnte sagen, der Palästina-Bund. Hier geht es dann auch wiederum um die Sammlung der zerstreuten Juden in aller Welt. Sie werden gesammelt werden in ihrem Land, in diesem Gottesstaat, wo der Messias wiedergekommen ist. Noch sind die Juden überall verstreut. Und noch ist auch diese Verheißung nicht in Erfüllung gegangen. Dann der Davidsbund. Hier wird ein ewiges Geschlecht, ein ewiger Thron, ein ewiges Reich und eine ewige Person verheißen. Und das deutet alles auf das zukünftige messianische Reich hin. Dann der neue Bund, das ist nicht der Bund, den wir haben, sondern der neue Bund deutet auf die Wiederherstellung und Rettung Israels, die auch in den Propheten schon verheißen wurde. Das sind die Bündnisse, woran wir keinen Anteil haben als Heiden. Gedenket daran, sagt hier Paulus den Heiden. Und ihr hattet keine Hoffnung. Keine Hoffnung? Klar hatten wir Hoffnung. Wir haben unsere Hoffnung auf Dinge gestellt, die im Gottes Sinne überhaupt keine Hoffnung sind. Innerhalb der Schrift ist Hoffnung nur Hoffnung, wenn es auf Gottes Verheißungen stützt. Denn die sind fest, die sind wahr, die sind nicht vergänglich. Alle anderen Hoffnungen vergehen. Nochmals in dem Vergleich, das ich angefangen habe, die Hoffnung auf den Sonntagsbraten ist ja bald gegessen. Aber die Hoffnung auf den Herrn Jesus, der ewig ist, dessen Fleisch nicht vergangen ist, das bleibt. Und diese Hoffnung hatten wir als Heiden nicht. Ihr wart ohne Gott in der Welt. Nun, man könnte sagen, das ist das Allertraurigste, das Tiefste, das Finsternste an dem Heidentum. Sie hatten keinen Gott. Sie hatten irgendwelche Götzen, selbst zusammengebastelte Vorstellungen über und von Gott. Aber sie hatten nicht den wahren Gott. Das ist die Situation, die die Heiden oder die wir auch als Christen, weil Paulus schreibt es den Christen, die wir uns eingedenk machen sollen. Wir sollen daran denken, dass wir vorher das alles nicht hatten und daran keinen Anteil haben. Und das ist ein seliges Eingedenk. Das ist in dem Sinne, wie wir gesinnt sein sollen, den Juden gegenüber. Wir sollen in dem uns selbst misstrauen und nicht in dem Misstrauen den Juden gegenüber bleiben. Paulus sagt in Römer 11, Vers 17 und 18, du, Omar, ich Heide oder Heide, du als ein wilder Ölzweig bist eingepropft, und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden. Und diese Fettigkeit des Ölbaums ist eben der Stamm, Wurzel Israels. Wisse, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Also in dieser Einstellung sollten wir die Juden gegenüber, oder auch was durch die Juden vielmehr gegeben wurde, ernst nehmen. Und uns vielmehr demütigen unter Gottes mächtige Hand. Und so in eine Situation kommen, wo wir in ein grundlegendes Misstrauen uns selbst gegenüber kommen und das Misstrauen den Juden gegenüber ablegen. Nicht, dass wir den Juden im Fleisch an sich vertrauen können, aber das, was durch sie gekommen ist. Jesus selbst sagte ja, eine samaritische Frau am Brunnen. Das Heil kommt aus den Juden. Das Heil, die Rettung, Jesus. Er deutet auf sich selbst. Das Heil kommt aus den Juden. Deswegen sagt er, wissen die Juden, was sie anbeten. Die anderen, sogar die Samariter, die noch einen Abklatsch hatten von dem, was eigentlich Judentum war, sie schon wussten nicht mehr, was sie anbeten. Auch sie hatten Götzen in ihrem Mittelpunkt. Nun, das Misstrauen, im zweiten Punkt, die Juden misstrauen den Heiden. Ich habe schon angedeutet, dieses Misstrauen den Juden, den Heiden gegenüber, ist stückweit auch von Gott gegeben. Aber sie haben es übertrieben. Sie haben es so hochgestellt und sie haben den Zaun so hochgesetzt, dass man sagen kann, das reizt. Auch heute gibt es Zäune, gibt es riesen Barrikaden um das Palästina, um das Reich, oder nicht Palästina, sondern das Reich der Palästinenser, damit sie nicht in der Übergriffe den Juden überfallen. Das ist eine sehr schwierige Situation. Da werden Zäune aufgestellt und alle Welt sagt, es war unmöglich, dass sie so eingezäunt seien, die Palästinenser. Nun, in diesem Text heißt es, dass die Juden die Heiden Unbeschnittene nannten. Das ist ein erster Punkt. Ihr Unbeschnitten. Und sie ritten auf ihre Beschneidung und haben daran festgehalten, weil ihr nicht beschnitten seid, sagen die Juden, deswegen seid ihr unrein. Gehört nicht zum Gott, gehört nicht zu uns und so weiter. Ihr habt keine Möglichkeit. Die Beschneidung war aber das Zeichen dieser Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Und auch das vermeintliche Zeichen ihrer Reinheit. Ich könnte sagen, hier ist ein Zaun der Heiligkeit aufgerichtet. Sie stellten einen hohen Zaun auf. Das ist das Zweite. Sie hielten die Scheidewand des Zaunes hoch. Sie hielten das so hoch, dass es klar war, wir für uns sind heilig, ihr alle unheilig. Und wenn jemand sowas behauptet, das reizt irgendwie zu Zorn. Sie stellten einen Zaun. Sie haben es auch übertrieben. Ich weiß noch ganz gut, als junger Mann, ich war am Reisen, ich habe viel gereist, ich bin auch nach Israel gereist, ich war damals überhaupt kein Christ. Aber wir hatten als Familie, mein Vater ist Landwirt gewesen, mal ein jüdisches Ehepärchen aufgenommen. Die haben wir trainiert in Landwirtschaft. Wir hatten einen sehr guten Bezug zu denen. War wunderbar. Echt eine Gemeinschaft, die war sehr offen. Und ich wollte sie auch mal besuchen. Ich habe dann durch Israel getrennt und wer nahm mich mit? Das waren die Araber. Die haben sich eingeladen in ihre Häuser, haben mich jetzt zu essen gegeben und zu trinken, wir haben Gemeinschaft gehabt. Die Juden, Hochnazis, wurden an mir vorbei. Also, mir hat das gereizt. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Die sind unfreundlich, die Juden. Und das erlebt man zum Teil auch, wenn man da mal in Israel ist, dass sie irgendwie hochmütig sind. Dass sie einen Zaun haben und sagen, wir sind heilig, ihr seid aber unheilig. Aber das Ehepärchen, was bei uns gewesen ist, ich habe sie besucht, das war wunderbar, wir haben echt eine gute Gemeinschaft gehabt. Und das bricht dann auch manche Zäune. Aber so ein Zaun ist doch ganz offensichtlich auch da. Und damit wird durch so einen Zaun auch eine Feindschaft aufgebaut, die schlicht zwischen Heiden und zwischen Juden und Heiden von Seiten der Juden durch ihr Misstrauen den Heiden gegenüber aufgerichtet. Sie, die Juden, sie misstrauen den Heiden. Sie, die Juden, sollten sich selbst aber misstrauen. Sie sollten zum selben Punkt kommen. Sie sollen auch dazu kommen, dass durchbrochen ist, was eigentlich hier an Zäune, an negativen, an Misstrauen aufgebaut ist. Das sollten sie. Sie stützen sich auf verschiedene Punkte. Sie stützen sich zum Beispiel auf diese Beschneidung, die am Fleisch mit dem Hand geschieht. Das hielten sie hoch. Aber schon im Alten Testament war angedeutet, dass die Beschneidung äußerlich am Fleisch geschah. Paulus macht das klar in Römer 2, 28 und sagt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und das ist eine Beschneidung, die am Herzen, im Geiste, nicht dem Buchstaben nach vollzogen wird. Hier dreht es Paulus um und sagt, was wahre Beschneidung ist, die es nicht am Fleisch, sondern am Herzen, der Gesinnung. Nun, sie hielten dieses hoch und das soll durchbrochen sein. Zweiter Punkt, sie stützen sich auf die Scheidewand des Zaunes. Diese Scheidewand war auch ihr Stolz, nämlich ihr Stolz, wir sind Abrahams Kinder. Weil wir Abrahams, der Gottes Freund war, Kinder sind, weil das so ist, sind wir besser schon alleine, weil wir Fleisch nach Nachfolger oder Nachkommen Abrahams sind. Johannes der Täufer aber durchbrach schon diese Sache. Und er sprach zu dem Volke, das waren alles Juden, das hinausging, Lukas 3, Vers 7, um sich von ihm taufen zu lassen, Schlangenbrut. Wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entrinnen? So bringet nun Früchte, der Buße würdig sind, und fanget nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Steinen war damals ein Bild für die, die Gott nicht kannte, die Heiden, die keinen Anteil an ihm haben. Aber Johannes sagt, und Gott ist dazu fähig, aus Steinen, das heißt aus Herzen, die keine Hoffnung, keine Offenheit Gott gegenüber haben, wirklich Anbeter zu machen. Wunderbare Sache. Wir so hier miteinander anbeten, gedenke das. Gott ist dazu fähig. Er hat das getan. Nicht wir anbeten, denn Gott hat uns zu Anbeten gemacht. Wenn euch das in Gedächtnis ruft, dann ist Anbetung eine ganz andere Sache. Oder von aus eine ganz andere Einstellung. Und das ist, was hier gesagt werden will. Johannes der Täufer sagt dann, schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ein Baum, der keine Frucht bringt, darauf sollen wir uns nicht stützen. Können wir uns nicht stützen. Und hier wird gesagt, dass man sich darauf stütze, das heißt auf diesem Baum stütze, aus diesem Stamm, auf diesem Wurzel Abraham, aber wenn es keine Frucht bringt, wird er abgehauen. Jesus ging noch weiter. In Johannes 8, Vers 39 sagt er, sagen die Juden zu ihm, unser Vater ist Abraham. Jesus spricht zu ihnen, wäret ihr Abrahams Kinder, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, welche ich von Gott gehört habe, das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater Gott. Da sprach Jesus zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Denn ihr könnt ja mein Wort nicht hören. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Wow. Solches konnte Jesus sagen. So hat Johannes der Täufer es noch nie mal gesagt. Aber er, als Sohn Gottes, konnte sagen, ihr habt einen Vater. Wenn ihr keine Früchte bringt, ist euer Vater der Teufel. Und Abraham hat überhaupt keinen Wert in euer Leben. Auch wenn er das Fleisch nach meint, darauf stützen zu können. So macht Paulus klar in Galater 3, Vers 7, so erkenne auch, dass die aus dem Glauben gerechten Abrahams Kinder sind. Das heißt, die, die durch den Glauben gerecht geworden sind, die zum Glauben an ihm gekommen sind und dadurch die Gerechtigkeit Gottes empfangen haben, das sind Kinder. So sind wir nicht dem Fleisch nach Kinder Abrahams, sondern dem Geiste des Glaubens nach. Und dürfen uns praktisch eingehen. So wurde auch das praktisch auf den Kopf gestellt, und so sollten die Juden sich selbst und all das, wo sie meinten, auf stützen zu können, misstrauen. Das will Jesus hier klar machen. Drittens stützen sie sich dann auch auf das Gesetz der Gebote in Satzungen. Hier geht es um das Gesetz Mose. Um die ganze Reinheitsgebote, die Opfervorschriften. All diese Dinge mussten genau ausgeübt werden, denn es hieß im Alten Testament, wer das tut, das gesamte Gesetz, den Gebote in Satzungen besteht, der wird leben. Nur der. Deswegen waren die Juden so eifrig und meinten, sie hätten schon einiges gehalten, aber Jesus macht klar, niemand hat es gehalten. Alle haben gesündigt. Und so macht Paulus klar in Kolosser 2, Vers 14, dadurch, dass er die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen uns entgegen war, auslöschte und sie aus der Mitte tat, indem er sie an das Kreuz heftete. Das heißt, diesen Schuldschein, die mit den Satzungen zusammenhing, weil die Satzungen sagten, tu dies und lass das, es wurde geboten, es wurde verboten, und das, was man da verbrochen hatte, steht auf diesem ganzen Schuldschein. Es stehen im Alten Testament auch die Strafen dabei. Du musst gesteinigt werden. Du musst getötet werden. Also stehen heftige Strafen dabei, die eindeutig sind. Und alle haben gesündigt, erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und die Sünde, Lohn der Sünde, ist der Tod. So macht es das Neue Testament nun klar. Also sollen auch die Juden sich selbst misstrauen. Nochmals, indem ihr in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz, die Gebote, Satzungen hinwegtat. Nun kommen wir zu dem, was Jesus getan hat. Er hat das hinweggetan. Lese nochmal ab Vers 13. Nun aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden. Durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht, beiden Juden und Heiden, daraus machte er eins. Und dass er die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Also da, wo noch ein Zaun stand, da, wo das auch zum Teil von Gott angeregt wurde, diesen Zaun ist abgebrochen. Ich könnte sagen, in dem ganzen Tempelbereich, wo im Bereich der Heiden, der Nationen war, wo auch damals ein Zaun gestanden hat, bis hier kommen nur die Heiden sind, oder die Heiden, die weitergehen wollen, sind verboten. Sie werden umkommen oder umgebracht werden. Das war ganz klar. So ein Zaun hat es auch gegeben und es wurde auch ganz klar so beschriftet und gesagt und ausgeübt zum größten Teil. Aber diesen Zaun ist gebrochen. Wir haben Zugang bekommen. Nicht in diesem mit Händen gemachten Tempel, sondern zu dem Tempel des wahren Gottes. Epheser 2,15, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz, die Gebote in Satzungen hinwegtat. Das ist Christi Werk. Christi Werk. Nun kommt ein Jude hinein, ein Sohn Gottes, und er hat ein Werk getan, und dieses Werk wird hier erläutert mit vielen Worten, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und die zwei nochmals, Juden, Heiden, in sich selbst. Wie hat er das dann gemacht? Wodurch ist das geschehen? Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Das Kreuz. Wir sind hier in einer Calvary Chapel. Calvary ist Golgatha. Diese Gemeinde möchte auch genau das Kreuz immer wieder hervorheben. Die Zentralität des Kreuzes. Hier wird die Zentralität ganz klar deutlich gesagt, durch das Kreuz hat Jesus in seinem Leib, Juden und Heiden eins gemacht. Warum? Zunächst mal wurde er wo gekreuzigt? Er wurde auf Golgatha gekreuzigt. Wo war Golgatha? Außerhalb des Lagers. Außerhalb der Stadt Jerusalem. Außerhalb des Tempels. Dem Bereich, der für die Heiden zugänglich war. Er durfte von den Juden nicht dort gekreuzigt werden, denn es heißt, alle, die an einem Holz hängen, seien verflucht. Also wurde er dort, außerhalb des Lagers, getötet, an das Holz gehängt und identifizierte sich als Verfluchte, als einer, der am Holz hing, mit den Heiden und machte sich eins. Das heißt, machte in seinem Leib Heiden und Juden eins. Er war Jude von Geburt, aber indem er verflucht wurde, identifizierte er sich auch mit den Heiden. Und so machte er durch das Kreuz, man könnte sagen, diese Feindschaft Gott gegenüber für sowohl Juden als auch Heiden zunichte. Denn durch dieses Kreuz hat er die Feindschaft getötet. Das heißt, alles, was gegen Gott von Seiten der Heiden und von Seiten der Juden stand. Nun, Jesu Werk ist durch sein Blut. ist in seinem Fleisch, ist in sich selbst, ist durch das Kreuz. Und das macht diesen Text so wunderbar klar, wo es darum geht. Das Blut, das ist das Leben Jesus, das Fleisch ist ein menschliches Dasein. Sich selbst, seine Person, ganz Gott, ganz Mensch, in einem. Und durch das Kreuz versöhnte er Heiden wie Juden mit Gott und tötete die Feindschaft, die von beiden Seiten Gott gegenüber da war. Dann durch dieses Werk kommen wir weiter. Es heißt dann, und er, Jesus, kam und verkündigte Frieden. Weihnachtsbotschaft. Er hat den Frieden verkündigt. Und er verkündigte diesen Frieden euch, den Fernen, den Heiden, und euch, den Nahen, den Juden. Die Weihnachtsbotschaft war für allen Menschen. Deswegen ist es so eine ganz besondere Botschaft, die auch überall gefeiert wird inzwischen. Das ist ja wunderbar. Irgendwann erkennt man es. Es ist für uns alle. Und dann heißt es, Vers 18, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zum Vater in einem Geist. Nun, man kann so sagen, man kann ja Frieden verkündigen. Also, wenn wir nun mal an den Krieg zurückdenken, Deutschland hat sich ja den Juden gegenüber begriffen, aber auch gegen Holland bekämpft. Eingenommen, ich bin Holländer. Und ich sage euch, diese Feindschaft liegt ganz, ganz tief. Das heißt, in dem holländischen Seele ist wirklich noch immer ein riesen Widerstand den Deutschen gegenüber. Wegen dem Krieg. Dann sagen wir, wie wollen wir das denn aufheben? Also ich bin Holländer, ich komme zu euch, ja, und nun biete ich euch Frieden an. Und dann sagt ihr, ach, ich vertraue dem Braten nicht. Aber vielleicht sagt ihr es auch anders, ach, der Martin ist nett. Und weil der Martin so nett ist, vertrauen wir auch alle anderen Holländer. Wir können zwei Richtungen gehen, ja. Und wir müssen wissen, wir können zunächst mal Frieden verkündigen, aber damit haben wir noch keinen Zutritt. Damit ist noch nicht wirklich ein Zugang da. Wir können laut sagen, ja, wir Holländer, wir lieben euch Deutschen. Aber zu Recht wird dann gesagt, wir vertrauen dem Braten. Wir wissen nicht, ob das richtig ist, ob das echt ist. Wir müssen auch noch Zugang haben. Und so ist es auch bei Gott. Wir sagen, Gott hat Frieden verkündigt, aber den Zutritt, den Zugang zu ihm ist ein weiterer Schritt. Den müssen wir gehen. Sagen, ich nehme diese Friedensverkündigung an und jetzt trete ich auch herzu. Was macht es sonst für Sinn, nur den Frieden verkündigt zu hören? Also das ist der Zutritt, wie hier jetzt gesagt wird, und diesen Zutritt zum Vater ist in einem Geist. Diesen Geist, Juden wie Heiden, sie sollten dem Herrn und sein Friedensbotschaft vertrauen. Welch wunderbare Aussage. Nun sollen sie das in einem Geist, in einer Gesinnung, in diesem einen Geist, wo beide praktisch drin glauben oder drin vertrauen, darin sollten sie das tun. Diesen Frieden, diesen Zutritt, man könnte sagen, in einem Geist zu Gott dem Vater, wurde in der Apostelgeschichte konkret beschrieben. Der Geist Gottes war gekommen, zunächst auf die Juden. Die waren versammelt gewesen in Jerusalem. Es war ein riesiges Rauschen in der Stadt und alle erkannten, wow. Und es waren Juden, die aus unterschiedlichen Nationen, auch unterschiedliche Sprachen hatten, aber es waren alles Juden. Und sie empfingen den Heiligen Geist. Denn diese Juden kamen alle nach Jerusalem, um dort anzubeten und nun auf einmal war was ganz Neues da, den Geist Gottes. Und zunächst mal blieb das eine rein jüdische Sache. Und die Apostel meinten auch, das muss irgendwie nur für uns sein. Endlich besucht Gott sein Volk wieder und sie haben es nicht für wahr haben wollen, als auch die Heiden Zugang bekamen. Das geschah dann durch Petrus, und wir können uns erinnern, da war ja auch schon ganze Geschichten mit einigen Braten, die darauf gedient werden, auf einem riesen Tuch, und das war doch der Anlass, ja? Einige Tieren, unreine Tieren. Na, und dann sagte, also ein Engel sagte zu ihm, du Petrus, du isst das. Und da musste durch diese Vision musste praktisch ein Misstrauen abgebaut werden. Und sagen, die Heiden sind nicht unrein dadurch, dass sie diese Dinge essen. Und dann stellte Petrus fest, als er dann Cornelius besuchte, der praktisch ja, abwartete und hören wollte, was die Verkündigung Gottes an ihm und an der ganzen Mannschaft, die da gegenwärtig war, war. Und während dann Petrus erklärte, was da kam, fiel der Heilige Geist auf die ganze Versammlung. Die Menschen fingen genau wie in Jerusalem damals an, in Sprachen zu reden, und Petrus erkannte, das ist der Heilige Geist. Kann man nicht wahr sein, diesen Geist, den wir empfangen haben, die bekommen sie nun auch. Das hätte ich jetzt von Gott nicht gedacht, hat Petrus wahrscheinlich gedacht. Ja? Aber es geschah. Und das musste dann, das wird in Apostelgeschichte 15 deutlich gemacht, in Jerusalem praktisch vor dem ganzen Mannschaft der jüdischen Christen, musste er praktisch ja als Verteidigung anführen. Apostelgeschichte 15, 7, als nun viel Streit erhob darüber, dass die Juden, die Heiden auch Christen werden konnten oder Christen aufgenommen haben. Stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen unter euch die Wahl getroffen hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangelius hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, ihr Herzenskündiger, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist verlieh, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er durch den Glauben ihre Herzen gereinigt hatte. Was versucht ihr jüdische Christen? Nun Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, welches weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Wieder kamen sie mit Satzungen an und wollten das wieder aufstellen als neuen Zaun. Nein, sagte Paulus, und das war dann der Moment, wo klar wurde, sie haben den gleichen Geist bekommen, den gleichen Heiligen Geist, und dadurch Anteil bekommen an diesem riesen Verheißung Gottes, die dort in Jerusalem geschah. Und das war, man könnte das wirklich sagen, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, was ein Schrecken das für die Juden gewesen ist. Aber sie mussten es akzeptieren. Deswegen nochmal hier den Zutritt zum Vater in einem Geist, in dem einen Heiligen Geist. So sollten wir beide durch diesen einen Geist, Juden wie Heiden, den Herrn vertrauen. Und so soll unser Bemühen sein, diesen Heiligen Geist, der, man könnte sagen, sein Wohnsitz oder seine Einheit in der Schrift hat, in dem Worte der Verheißung, sollen wir suchen. Und so, da ist es dann geschehen. Die Einheit, die Verheißung werden uns zuteil, Juden wie Heiden, einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also hier wird das, was die Heiden vorher gesagt hat, ihr seid Fremdlinge, ihr seid Gäste zu diesem Sache in Gottes Haus, ihr gehört nicht dazu, auf einmal aufgehoben. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Nun, das Erste für uns Heiden, aufgebaut auf die Propheten, das Neue Testament, und auch für die Juden, die Apostel, die die Botschaft Jesu weitergaben, beide stützten sich auf Propheten wie Apostel, und hier wird Apostel und Propheten auf eine Ebene gestellt. Für die Juden ein Ärgernis, die Jesus noch nicht angenommen haben. Aber sie Jesus angenommen haben, auch da Bereitschaft, sich da darauf zu stützen. Und Jesus Christus selbst sei Eckstein, denn ohne ihm macht weder Apostel noch Prophet irgendwelchen Sinn. Und das ist ganz wichtig, darin werden wir uns dann eins. In welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr miterbaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist. Wiederum im Geist, diesem einen heiligen Geist. Nun, die Gemeinde ist da die Situation, die hier angesprochen wird. Und nun wird die Gemeinde in fünf, man könnte sagen, unterschiedliche Bildwörter dargestellt. Erstmal ist die Gemeinde ein Bürgerstaat. Die Gemeinde ist eine Familie. Ein Bauwerk. Ein Tempel. Und dann eine Behausung im Geist. An unserer Seite ist dann gesagt, wir sind in diesem Bürgerstaat Mitbürger. In diese Familie sind wir Ausgenossen. Auf einmal gehören wir zu der Familie Gottes. Wir uns Gottes Kinder nennen dürfen. Und Gottes Kinder werden wir nur durch Jesus, indem wir bewusst und willentlich sagen, ja, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Und so sagt es Johannes konkret, wenn wir Jesus Christus in uns aufnehmen, sonst 1 Vers 12. Nur dadurch werden wir Hausgenossen, werden wir auch Kinder genannt, wie die anderen. Wir sind Bausteine in einem ganzen Werk. Wir sind zusammengefügt. Wir sind geistlich miterbaut in diese Behausung im Geist. Nun, ein sehr schönes und ganz klar und vollständig, man müsste zu jeder Sache noch was sagen, aber ich möchte hier einfach mal klargestellt haben, wo diese ganze Linie hingeht, zu der Gemeinde, die wir jetzt haben. Obwohl wir eine Gemeinde sind, wahrscheinlich lauter aus Heiden, ehemaligen Heiden. Manche noch Heiden, noch nicht ganz zu Christus gekommen, sie müssen es vielleicht noch. Sie müssen Jesus noch buchstäblich und wirklich aufnehmen. Aber wo sind die Juden? Mit ihnen sollen wir in diese Behausung, in diesem Tempel, in diesem Bauwerk, diesem Bürgerstaat, der Familie, eine Einheit bilden. Wir sollen Juden wie Heiden in ihm Vertrauen haben und so sollen die Heiden den Juden, ich muss dazu sagen, die Christen geworden sind, die Jesus aufgenommen haben, anfangen zu vertrauen. Sollen die Juden den Heiden vertrauen? Das wirklich in diese Situation, die wir eins sind, im Geist, diesem einen heiligen Geist. Wunderbar. Ich hoffe, dass ihr diesen Braten verdauen könnt. Aber es ist nicht ein leichtes Wort, aber es ist so ein schönes Wort. Ich hoffe auch, dass ihr es erkennt als eine gute Kost und dass ihr diesen Kost zu euch. Ich habe es ungesagt, ich habe diesen Text nicht herausgesucht. Es ist nicht mein Thema. Ich habe so mit dem Judentum nicht viel zu tun. Wir haben ja bei uns auch nicht viel Berührungsflächen damit. Aber ich habe entdeckt durch das Lesen und das Auslegen dieses Textes und das Studieren, dass es Gott ein Anliegen ist. Und ich denke, wenn das so ist, soll es auch unser Anliegen sein. Auch wenn wir nicht viel damit zu tun haben. Vielleicht haben wir heute Abend ganz zufällig eine Gelegenheit dazu. Da kommt ein Pärchen zu uns, die heißen Igor und Vita Schwiderski und die beiden sind Juden. Junges Ehepärchen. Sagen und können sagen, sind ein Stück weit noch unberührt von diesem ganzen oder unberührt von der ganzen Belastung des Krieges. Langsam sind wieder einige Juden auch in Deutschland und es stehen auch einige jüdische Gemeinden. Messianische jüdische Gemeinde, das heißt Juden, die an Jesus glauben. Und das fand ich so wunderbar. Dieser junge Mann, wir unterstützen das Ehepaar schon länger. Sie studieren jetzt in Amerika und machen jetzt einen Besuch hier in Deutschland. Und dann hat er das geschrieben und dann habe ich dann geschaut. Ich habe gesagt, ich bin dran. Und was ist mein Text? Und siehe da, das passte wunderbar. Ich habe es nicht ausgesucht, aber es war in der Reihe. Er hat sich da angemeldet, ich habe ihm geschrieben, willst du kommen, kannst du kommen? Ja, morgens war er noch in Düsseldorf. Ja, wunderbar. Hat er mir jetzt gerade noch ein E-Mail zurückgeschrieben und hat dann gesagt, die Stelle im Epheser spricht hervorragend über die Einigkeit, die wir in unserer Freundschaft repräsentieren. saß Igor und ich, oder ich und Vita und Elk und ich. Also, er packte das einfach auf. Er sagt, ja, das stimmt. Und sagte, ich will in der Predigt, heute Abend wird er dann da sein mit seiner Frau, auf die praktische Seite dieser Einigkeit eingehen. Also heute Abend geht es praktisch zu, ja? Also morgen die Theorie und dann wird es praktisch. Und sagte dann von der messianischen Bewegung erzählen, auch die Bewegung, die jetzt inzwischen schon wieder in Deutschland ist. Eine wunderbare Sache. Nochmals gesagt, ich glaube, es ist Gott ein Anliegen. Denn das ist sein Wort, was wir gerade gelesen haben. Und den Gedanken bezüglich dem Juden-Heiden-Thema aufgreifen. Das ist auch das Herz unserer Pläne für unseren zukünftigen Dienst in Deutschland. Das heißt, sie suchen einen Dienst unter Juden hier in Deutschland. Ich glaube, gemäß dem Wort Gottes sollten wir diesen Dienst unterstützen. Oder vielleicht das Anliegen zunächst mal aufgreifen und heute Abend Gelegenheit ergreifen, mal ein junges Pärchen, was Juden sind, zu treffen und ihnen willkommen zu heißen, um zu hören, was sie so sagen, vielleicht auch von Gott aufs Herz gelegt bekommen haben. Ich denke, es ist eine wunderbare Gelegenheit. So sehen sie aus, sind jünger als ich, finde ich wunderbar. Sieht man nicht, ne? Okay, ich möchte gerne beten, stehen wir dazu auf.